Was für ein herrlicher Tag. Ich sag's nochmal, der Herr ist auferstanden. Das habe ich früher auch gedacht, als ich noch nicht gläubig war, als junger Mensch. Der Ostersonntag ist etwas Besonderes. Aber irgendwo wusste ich natürlich noch nicht, warum. Aber ich glaube, das lag an dem vorangegangenen Karfreitag. Das war für mich immer ein Tag, den hätte ich am liebsten aus dem Kalender gestrichen. Oder ich hätte ihn überschlafen. Man durfte ja nichts. Nicht Süßes essen, kein Alkohol trinken, nicht üppig essen, keine fröhlichen Lieder singen, keine lustigen Filme gucken. Ja, wir Christen wissen es besser. Wir kommen am Ostersonntag nur an über Karfreitag. Nur über das Kreuz kommen wir auch am Ostermorgen an, an diesem Auferstehungsmorgen. Das gehört zusammen. Das ist nicht trennbar, unauflöslich. Und das haben wir dann auch, wenn die, ja, noch einen weiter. Und das haben wir dann auch im Lukas-Evangelium gehört. Und da heißt es, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Er muss gekreuzigt werden und er muss am dritten Tage auferstehen. Auch die Auferstehung ist wichtig für die Sündenvergebung. Im 1. Korinther 15, Verse 17 bis 18, Vers 20, da sagt Paulus bekannte Worte. Ist aber Christus nicht auferweckt, so ist euer Glaube vergeblich, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die Entschlafenen in Christus verloren. Nun aber ist Christus auferweckt. Seht ihr, wie das zusammengehört? Das ist ein Heilswerk, die Kreuzigung und die Auferstehung zu unserer Rechtfertigung, zur Sündenvergebung. Davon ist oft geredet worden, von diesem Tausch, den Jesus uns angeboten hat. Was ist das für ein Tausch, den er da uns präsentiert hat? Am Kreuz. Wenn ihr etwas tauschen wollt, dann seht ihr doch zu, dass ihr das Tauschobjekt, das ihr bekommt, dass das nicht unter Wert ist, ja? Dass das zumindest den Wert hat des Objekts, das ihr dem anderen gebt, mit dem ihr tauscht. Vielleicht versucht ihr sogar, einen Gewinn zu machen bei eurem Tauschgeschäft. Bei Jesus war das eklatant anders. Er nahm unsere Schuld, er nahm unseren Dreck, unser ganzes Versagen, unsere ganze Gottlosigkeit gegen seine Heiligkeit, gegen seine Reinheit, gegen seine Ewigkeit. Was für ein Tauschgeschäft. Unsere schäbige, baufällige Hütte, wenn ich das Leben von uns Menschen einmal so bezeichnen darf, gegen eine Luxuswohnung im Himmel. Viele Menschen sehen das nicht. Sie kennen die Luxuswohnung nicht. Sie haben nicht davon gehört. Sie können die Qualität nicht einschätzen. Sie wollen lieber in ihrer schäbigen, baufälligen Hütte bleiben und möglicherweise und mit großer Sicherheit sogar erkennen sie nicht, dass ihre Hütte schäbig ist und baufällig und dem Verfall preisgegeben. Sie wollen lieber da bleiben, als umzuziehen in diese Luxuswohnung, die uns der Herr Jesus anbietet. Wir landen nur da über das Kreuz und über die Auferstehung und unseren Glauben daran. Jetzt kommt ein Predigttext, der vielleicht für euch etwas überraschend ist, denn er kommt aus dem Alten Testament. Eben hatte Helen ja in der Lesung schon im Zusammenhang mit den Emmaus-Jüngern gesagt, Jesus erklärte den Emmaus-Jüngern alles, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, in jeder Zeile des Alten Testaments atmet Jesus. Wir schauen uns mal den Predigttext an. Der stammt interessanterweise aus Hiob, Kapitel 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle, mein Körper, mein irdischer Körper zerbrochen ist, werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Das ist ganz eigenartig, dass an dieser Stelle der Hiob so eine Prophetie schickt. Ich möchte diese Textpassage aus unserer neutestamentlichen Sicht beleuchten. Aus unserer Auferstehungshoffnung heraus beleuchten. Was höchst interessant ist, dieses Wort steht ja im Neuen Testament, steht ja im Alten Testament in Kapitel 19 von Hiob. Wisst ihr, was sonst noch in dem Kapitel 19 steht? Das ist voll von Jammer, von Klage Gott gegenüber, von Anklage, sowohl Gott gegenüber als auch seinen Freunden gegenüber, von Traurigkeit. Dieses ganze Kapitel ist davon durchsetzt. Und dann kommt, wie ein Blitz in dunkle Nacht, wie eine Kerze, die man ein dunkles, schwarzes Zimmer hält, wie ein blauer Fleck an einem sonst völlig dunklen Himmel, in das Leben des Hiob, diese Vision von seinem Erlöser. Das kommt von Gott, das kommt vom Heiligen Geist. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen oder vielleicht sogar die meisten Menschen diese Luxuswohnung, von der ich eben gesprochen habe, nicht erkennen und nicht sehen. Es bedarf eines göttlichen Gnadenaktes, damit das geschieht. Es bedarf eines Eingreifens des Heiligen Geistes, der wie ein Blitz vom Himmel kommen muss in unsere Herzen, damit wir das sehen. Was ist das für eine Schau in all der Dunkelheit, die Hiob erlebt und empfindet? Ich zitiere mal aus dem Kapitel 19, was der Hiob da so alles gesagt hat. Gott hat mir Unrecht getan. Gott hat meinen Weg vermauert. Gott hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen. Gott hat die Krone von meinem Haupt genommen. Gott hat mich zerbrochen. Gott hat meine Hoffnung wie einen Baum ausgerissen. Und mittendrin, wie ein Fremdkörper auf einmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Wir gehen einmal durch diesen Text von hinten. Erster Vers. Das sagt Hiob, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Das ist jetzt die Schlachterübersetzung. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Übersetzungen. Also nochmal, meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz. Das ist die Kernsehnsucht des Menschen. Das ist die Kernsehnsucht des Menschen, ausgedrückt in Psalm 47, Vers 2 und 3 zum Beispiel. Ihr kennt das, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Diese Sehnsucht, Gott nahe zu sein, ihm nicht mehr fremd zu sein, ihn auf Ewigkeiten hin zu schauen und ihn zu kennen, ihm vertraut sein, diese Sehnsucht ist die Ursehnsucht aller Menschen. Weil ja, diese Ursehnsucht ist aber verschüttet. Sie ist irgendwo tief hier im Herzen, in der Seele, verdrängt, verschüttet, unerkannt, verborgen. Aber sie macht sich Bahn. Leider mit Ersatzsehnsüchten oft. Sie macht sich Bahn, weil wir uns alle sehnen nach Glück. Wir sehnen uns alle nach Geborgenheit. Wir sehnen uns alle nach Frieden. Wir sehnen uns alle nach Liebe. Wir sehnen uns nach Glückseligkeit. Und wir werden immer die Erfahrung machen, dass das alles uns nicht endgültig erfüllt. Weil diese Sehnsucht, Gott nahe zu sein, ihm nicht fremd zu sein, in Ewigkeit ihn zu schauen, uns prägt, tief in unserem Herzen steckt. Wie schön ist das, dass diese Sehnsucht wechselseitig ist. Gott hat Sehnsucht nach dir. Aus, weil er dich liebt. Seine Sehnsucht ist viel größer noch. Und deshalb macht er sich auf die Suche nach uns. Hast du Gott gefunden? Nein, er hat dich gefunden. Er hat dich gefunden. Wie wunderbar bringt diese Sehnsucht Gottes dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck. Da sieht der Vater den verlorenen Sohn aus der Ferne und dann heißt es in Lukas 15, als er, der verlorene Sohn, aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Vergessen all das Versagen des Sohnes, des verlorenen Sohnes. Vergessen ist die Tatsache, dass er da sein ganzes Erbe verprasst hat. Vergessen die Tatsache, dass er aus seinem Vaterhaus weg wollte und autonom sein wollte. Vergessen, dass er bei den Schweinen gelegen hat. Er sieht diesen verlorenen Sohn, der Vater sieht ihn und er rennt ihm entgegen. So groß ist die Sehnsucht, ihn wiederzusehen und küsst ihn. Habt ihr schon mal was gestaltet, was Künstlerisches, ein Bild gemalt oder vielleicht auch was Technisches, was Schönes gebaut. Und wenn das so schön geworden ist, dann habt ihr, ja, dann spiegelt das etwas von euch. Es zeigt etwas von euch. Es ist ein Stück von euch. So ist das mit Gott. Wir alle Menschen sind auf der Werkbank Gottes entstanden. Er hat so eine bedingungslose Liebe zu uns, der er uns gemacht hat, geformt hat. Gemacht hat mit einem Ziel, gemacht hat mit einem Zweck, gemacht hat aus Liebe. Ihn nah zu sein, ihn zu sehen, ihn zu schauen in Ewigkeit. Wie groß ist diese Sehnsucht Gottes? Sie spiegelt auch unsere Sehnsucht. Es gibt noch eine andere Sehnsucht, die mit dieser selbigen verbunden ist, nämlich mit der Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Es ist die Sehnsucht nach Ewigkeit. Prediger 3, wir haben es in der Predigt gehört vor 2 Wochen oder wann. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Du kannst vor dem großen, ewigen Gott nicht mit einem vergänglichen, dem Verfall preisgegebenen Wesen erscheinen. Du kannst in der Nähe des ewigen Gottes nur als ewiges Wesen sein. Und deshalb gehört zu dieser Nähe Gottes und zu dem Gott schauen und zu dem ihm nicht fremd sein, auch die Ewigkeit. Du kannst ihn nur in Ewigkeit sehen und schauen und ihm nahe sein. Deshalb hat er diese Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das ist auch eine Ursehnsucht des Menschen. Und sie wird im Verhalten des Menschen deutlich. Sie prägt sein Leben. Deshalb verdrängen wir den Tod. Deshalb reden wir nicht darüber, weil wir denken, wenn wir nicht drüber reden, ist er nicht da. Deshalb kämpfen wir um jede Sekunde unseres Lebens in den Krankenhäusern. Deshalb sagen manche Wissenschaftler heute, irgendwann werden wir es schaffen. Dann wird der Mensch nicht mehr sterben. Was für ein Irrglaube. Der Tod ist unaufhaltsam. Er kommt unabänderlich. Manchmal heißt es plötzlich und unerwartet. Oft heißt es plötzlich und unerwartet. Liebe Freunde, unsere Sehnsucht, von der ich eben gesprochen habe, sie bleibt ohne Christus, ungestillt. Die ganze Sehnsucht des Menschen bleibt ungestillt. Aufgrund dieser 3 E's, Entfernung, Entfremdung, Ewigkeitsverlust. Der Mensch hat sich abgewandt von Gott. Er ist eigene Wege gegangen, heißt es in Jesaja. Hat sich dabei verirrt. Und seit dem Sündenfall mit Adam und Eva immer mehr von Gott entfremdet. Mit Ewigkeitsverlust meine ich hier nicht, dass generell jede ewige Existenz verloren ist, sondern ich meine den Verlust eines ewigen Lebens in der Gegenwart Gottes. Das verliert der Mensch ohne Christus. Das Gegenteil davon ist nämlich der ewige Tod, beziehungsweise die ewige Pein in der Abwesenheit Gottes. Das muss man wissen. Das eine ist das ewige Leben in der Gegenwart Gottes, das andere ist die ewige Pein in der Abwesenheit Gottes. Es ist interessant, was in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet steht. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Wisst ihr, dieses Jesus erkennen. Gott erkennen. Das hat Konsequenzen. Wenn das Schaf Jesus erkennt, dann läuft es ihm nach. Wie können wir denn erwarten, dass diese ungestillte Sehnsucht sich umkehrt? Wie kann denn unsere Sehnsucht nach Gottes Nähe und nach Vertrautheit mit ihm und nach ewigem Leben in seiner Gegenwart, wie kann das denn gestillt werden? Und das sagt uns Hiob in Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Nochmal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. War ein Israelit in Not? Materiell in Not, musste er seinen Besitz verkaufen, beziehungsweise sich selbst vielleicht als Sklave verkaufen. Sein nächster Verwandter aber, der sogenannte Löser, der konnte ihn auslösen, der konnte ihn freikaufen. Hier schwingt diese Hoffnung von Hiob mit, eines Tages freigekauft zu sein. Eines Tages vor Gott zu stehen und das Urteil lautet, nicht schuldig. Ich frage mich, was Hiob damals gedacht hat, was ihm damals bei dieser Schau bewusst gewesen ist. Ich schaue mal drauf, aus neutestamentlicher Sicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Jesus kauft uns frei, er löst uns los aus unserer Isoliertheit von Gott, aus unserer Nussschale, in der wir sind, aus unserer Eierschale, in der wir uns befinden, aus unserem Gefängnis. Er löst uns los aus unserem Gottfremdsein, aus unserer Verfremdung, aus unserer Gottesferne, aus unserer Gottlosigkeit. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Wir reden hier nicht von Sünden, wir reden von einem Zustand der Entfremdung in der Entfernung von Gott. Das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung. Wir verfehlen die Absicht Gottes, ihm nahe zu sein. Wir verfehlen die Absicht Gottes, ihm vertraut zu sein. Aber Christus kann uns herauslösen aus dieser Nussschale, aus dieser Isolierung. Und wie tut er das? Er wird sich über den Staub erheben. Er wird sich über den Staub erheben. Das ist hier bei Staub das gleiche Wort, das Gott nach dem Sündenfall zu Adam und Eva spricht, wenn er sagt, von Staub seid ihr genommen, zu Staub sollt ihr wieder werden. Der Tod ist gemeint. Jesus wird sich erheben über den Tod. Er wird erhaben sein über den Tod. Er wird herrschen über den Tod. Und jetzt kommt das für uns so Glückselige. Wenn du dich an den Rockzipfel Jesu hängst, wenn du dich an ihn klammerst mit deiner ganzen Glaubenshoffnung auf ihn, dann zieht er dich mit über den Staub. Das ist wie im Tornado, nicht wie in einem Sog, der dich nach unten zieht, sondern wie in einem Tornado, wenn der über dich drüber fegt, über einen Landstrich drüber fegt, dann saugt er alles auf und wirbelt es in die Höhe. Wenn du dich an Jesus klammerst, dann wird er dich aus dem Staub über den Staub erheben und sofort tritt das ewige Leben ein. Weil sofort die Nähe zu Gott eintritt. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich kennt, der kennt den Vater. Wer mir nahe ist, der ist dem Vater nahe. Wer mir vertraut ist, der ist dem Vater vertraut. Und Jesus katapultiert uns, so wie wir uns an ihn klammern, in einem Moment, in diese Ewigkeit, in diese Nähe zu Gott, die wir noch nicht in Vollendung erleben. Das kommt noch, wenn er uns ebenfalls aus dem Grab auferstehen lässt, am Ende der Zeiten, dazu gleich noch mehr. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du dich wirklich an ihm festhältst, wenn du wirklich deine ganze Hoffnung auf ihn legst, dann fängt dann beginnt dieser Prozess des Stillens deiner Sehnsucht. Überall, wo du Jesus nahe bist, ganz nahe im Herzen und in der Seele und seinem Wort, Jesus ist das fleischgewordene Wort und seinem Wort, Gottes Wort, immer, wo du dem nah bist im Herzen und wo es wirklich Raum greifen darf in deinem Herzen, da beginnt das Stillen dieser Sehnsucht. Es findet in der Ewigkeit seine Vollendung. Haben wir noch den Vers 26. Da heißt es, und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, so sagt Hiob, diese meine Hülle, mein physischer Leib, mein sterblicher Leib, werde ich, und jetzt wird es interessant, von meinem Fleisch los Gott schauen. Das ist die Schlachterübersetzung. Wenn ihr jetzt mal in andere Übersetzungen guckt, da werdet ihr vielleicht euch verwundert die Augen reiben, weil dieser Vers sehr unterschiedlich übersetzt wird und auch von, bibeltreuen Theologen sehr relativ unterschiedlich interpretiert wird. Kleine theologische Klammer auf. Ich gebe euch ein Beispiel. In der ursprünglichen Luther-Übersetzung hieß es in diesem Vers, und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich in meinem Fleisch Gott schauen. Werde ich in meinem Fleisch Gott schauen. Und auch in anderen Übersetzungen heißt es so. Und in der Revision der Luther-Übersetzung, ich weiß nicht, ob es in der ersten schon ist, auf jeden Fall heißt es anders. Werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen? Ja, was denn jetzt? In meinem Fleisch Gott schauen? Ohne mein Fleisch Gott schauen? Wisst ihr, was ich glaube? Beides stimmt. Beides stimmt, wenn man so versteht. Ich werde zwar noch in meinem Fleisch sein, in diesem Leib, aber durch Christus werde ich Gott schon nahe sein und werde ihn kennenlernen und über Jesus kennen. Es kann auch noch was anderes heißen. Vielleicht bezieht es sich auch auf die Auferstehung, wo wir einen neuen Leib erhalten. Und man könnte es so übersetzen wie, werde ich in einer neuen Haut, in einem neuen Leib, in einem neuen Fleisch, in Anführungszeichen, Gott schauen, was auch immer Luther hier gedacht hat. Aber viel mehr Sinn für mich persönlich macht die andere Übersetzung, werde ich ohne mein Fleisch, oder wie Schlachter es hier sagt, werde ich vom Fleisch los Gott schauen. Weil, wenn Gott uns auferweckt aus den Toten, da kommt nicht unser vergänglicher Leib zum Vorschein, da kommt ein Auferstehungsleib zum Vorschein. 1. Korinther 15, 44, es wird gesät, ein natürlicher Leib, und es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Ein geistlicher Leib ist kein körperloser Geist, er ist ein Leib mit einem neuen, ewigen Körper, der in Gottes Nähe in Ewigkeit lebt, ihm nahe ist und ihm nicht fremd, sondern vertraut ist. Das ist das Wort hier. Ich werde ohne von meinem Fleisch los, von meiner irdischen, vergänglichen, dem Verfall preisgegebenen Hülle Fleisch los sein und werde Gott schauen in einem neuen Leib, in einer ganz neuen himmlischen, geistlichen Haut. Und so stimmen irgendwie in irgendeiner Weise nach meinem Empfinden alle diese Übersetzungen. So verschieden sie auch sind. Und noch etwas ganz Großartiges steckt in diesem Ausdruck vom Fleisch los. Das Fleisch, so wissen wir als Christen, ist ja der Sitz der Sünde. Und damit ist das Fleisch durchdrungen von einer, ja, wir gehen auf den Anfang der Predigt zu, von einer Fremdartigkeit gegenüber Gott. In diesem Fleisch, das unsere irdische Existenz prägt, da wohnt dieses Entfremdetsein von Gott. Da wohnt dieses Entferntsein von ihm. Da wohnt dieser ganze Ewigkeitsverlust. Und er drückt sich auch aus. Er drückt sich auch in unserem Ego aus. Er drückt sich aus, wo unser Stolz verletzt wird. Wie leicht passiert das? Er drückt sich aus, wo es in unseren Beziehungen knirscht. Er drückt sich aus, wenn wir uns aufplustern wollen, weil wir nach Anerkennung lechzen. Er drückt sich aus, wenn es Menschen gibt, zu denen wir sagen, der ist unsympathisch. Er drückt sich aus in meiner mangelnden Fähigkeit, einen anderen zu lieben. Ihr seht, er drückt sich nicht nur aus auf den Schlachtfeldern in der Ukraine und auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt. Da drückt er sich auf jeden Fall aus, dieser Ewigkeitsverlust, diese Entfremdung von Gott, diese Entfernung von ihm. Da wird es ganz plakativ, aber du brauchst nur in dein Herz zu schauen und schon siehst du es. Aber Hiob gibt uns diese wunderbare Schau. Ich werde vom Fleisch los sein. Ich werde dich wieder in die Nähe Gottes bringen. Ich werde dich an einen Ort bringen im Himmel und auch hier schon, ich sag mal, im Angang auf Erden, wo du ihn vertraut bist, wo du ihn schaust, wo du ihn kennst, wo du ihn erkennst. Ich bringe dich dorthin. Und jetzt sind wir tatsächlich am Anfang der Predigt angekommen, diesem unauflöslichen Zusammenhang zwischen Kreuz und Auferstehung. Christus musste die Strafe tragen für meine Entfremdung von Gott, für meine Entfernung von Gott, für meinen Ewigkeitsverlust, für meine Sünde. Er musste diese Strafe tragen, damit der Weg frei wird zur Auferstehung. Denn die Sünde ist ja die Waffe des Todes. Und diese Waffe musste Jesus dem Tod entreißen. Und deshalb darf es auch sieghaft heißen: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und dann können wir in einem letzten, in einer letzten Proklamation sagen: Durch Christus wurden wir erlöst von der Strafe der Sünde. Durch Christus werden wir erlöst von der Herrschaft der Sünde. Und durch Christus werden wir erlöst werden von der Gegenwart der Sünde. Nämlich dort, wo Gott wohnt, in seiner Nähe, ihm vertraut, ihn schauend, ihn kennend, in einem neuen Leib, der keine Sünde kennt, in dem kein Fünkchen Sünde ist. Das ist die Auferstehungshoffnung, die auch hier schon Bahn brechen kann. Amen.